Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Mehr Vermögen, dem Podcast der Schöller Bank. Das letzte Quartal des Jahres ist angebrochen und verspricht wieder ein spannender Börsenabschnitt für Anlegerinnen und Anleger zu werden. Die Vorzeichen aus den unterschiedlichen Sektoren sind dafür keineswegs einheitlich. Die Teuerung hat sich in Europa bereits das ganze Jahr über abwärts entwickelt, doch die Kerninflation ist weiterhin hartnäckig hoch. Auch die Renditen bzw. Zinsen sind zuletzt noch ein weiteres Mal gestiegen, doch die Aktienmärkte kennen selbst in diesem Umfeld keine eindeutige Richtung. Was bedeutet das für neue sowie bestehende Investments und wie steht es aktuell um die sogenannten Highflyer-Aktien aus der Technologiebranche? Ich bin Markus Hirschvogel und möchte über all das heute mit Felix Dürecker, dem leitenden Asset Manager des Zins- und Währungsteams der Schöller Bank Vermögensverwaltung und dem Autor des Schöller Bank Kapitalmarktausblicks für das vierte Quartal sprechen. Dazu habe ich mich hier am Standort Schwarzstraße 32 in Salzburg eingefunden, dem Stammsitz der Schöller Bank Vermögensverwaltung. Hallo Felix.
Hallo Markus, hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf.
Ja, Felix, ich freue mich auch sehr, dass du heute mit dabei bist und mit deiner Expertise aktuell natürlich sehr, sehr gefragt. Als Autor des Kapitalmarktausblicks hast du hier uns ja auch schon schriftlich einige Einblicke gegeben und auf die wollen wir jetzt natürlich auch noch näher eingehen. Gehen wir gleich in medias res. Ich habe es eingangs erwähnt, die Inflation entwickelt sich das ganze Jahr über rückläufig, doch die Kerninflation bleibt hartnäckig hoch. Warum ist trotz Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank, insbesondere in Europa und speziell in Österreich und in manchen Nachbarländern, die Inflation hartnäckiger als anderswo?
Naja, die Inflation, die ist hartnäckig, weil ihre Entstehung momentan viele Ursachen hat. Also die lockere Geldpolitik, die wir seit der Lehman-Finanzkrise gesehen haben. Dann haben wir zuletzt gestiegene Energie- und Rohstoffpreise. Wir hatten die Lieferengpässe, die wir noch gut in Erinnerung haben während der Covid-Krise. Und wir haben dann den danach folgenden Trend zur Deglobalisierung gesehen und zuletzt natürlich auch den Krieg in der Ukraine, um nur einige Ursachen zu nennen. Und ja, die Frage war auch, warum es in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Entwicklungen gibt. Österreich war beispielsweise bei den Corona-Hilfen und auch bei den aktuellen Inflationshilfen im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsleistung der Spitzenreiter in Europa. Andere Länder haben da statt höherer Finanzhilfen stärker in die Preisgestaltung verschiedener Wirtschaftssegmente eingegriffen. Und ja, wie so oft in der Wirtschaftspolitik, welche konkreten Maßnahmen dann am Ende das Richtige sind, das wird sich erst im Nachhinein weisen. Aber jedenfalls erklären sich durch die unterschiedlichen politischen Maßnahmen auch die unterschiedlichen Inflationsniveaus.
Ja, und auch wenn es für Konsumentinnen teilweise noch nicht spürbar ist, doch gerade durch sinkende Energiepreise während der letzten Monate scheint der Inflationshöhepunkt überschritten zu sein. Auf einem anderen Schauplatz sehen wir jedoch in Europa aufgrund der Zinsschritte durch die EZB einen durchaus steinigen Konjunkturpfad vor uns. Wie siehst du diese Situation und was bedeuten diese Vorzeichen für die Positionierung der Schöller Bank Vermögensverwaltung?
Naja, die OPEC beschränkt ja gerade wieder ihre Förderquoten und die Energiepreise steigen ja seit Anfang des Sommers schon wieder, wobei wir zuletzt wieder ein bisschen eine Gegenbewegung, also eine Bergabbewegung gesehen haben. Man merkt eine hohe Volatilität und eine hohe Nervosität an diesen Märkten. Ja, auch im Jahresvergleich haben wir mit Brent heute schon wieder leicht höhere Niveaus als im Vorjahr gesehen oder wir pendeln uns da in etwa auf dem gleichen Niveau ein. Und ja, im November, also in den November hinein, in den nächsten Wochen, könnte dann der Basiseffekt wieder ein bisschen für uns laufen. Ja, der Konjunkturpfad, der ist etwas angespannt. Also wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass kerneuropäische Länder bereits in einer leichten Rezession angelangt sind. Und ja, wie letzten Herbst fürchten sich auch heuer wieder einige vor der schweren Winterrezession. Und muss ich aber dazu sagen, wir sind nicht so pessimistisch. Allerdings müssen auch wir uns eingestehen, die Zeiten des hohen Wachstums, die sind vorerst einmal vorüber. Und ja, sämtliche Anlagesegmente sollten wirklich so gewählt sein, dass man in diesem Umfeld sehr stark auf Qualität achtet. Wir wollen uns dann nur an gesunden Unternehmen und an gesunden Staaten mit Eigen- und mit Fremdkapital beteiligen.
Ja, spannend. Es ist auch immer wieder mal die Rede von der gesunden Inflation auf den Märkten. Die EZB hatte ja lange ein Inflationsziel ausgegeben. Im Kapitalmarktausblick schreibst du, dass der Markt in den nächsten 5 Jahren aktuell mit einer durchschnittlichen Inflation von gut 2,5% per anno rechnet, gemessen an Inflationsswaps, also Zinsderivaten. Im August lag die Inflationsrate im Euroraum noch bei 5,2%. Das wäre tatsächlich eine Halbierung. Wie realistisch ist dieses Szenario und was bedeutet diese Entwicklung für die Zinssituation? Wie realistisch sind weitere Zinserhöhungen der EZB?
Ja, auch diese Segmente, die du jetzt angesprochen hast, da sieht man wie zuvor bei dem Rohölpreis, es ist ein sehr volatiler Markt, also auch diese Werte haben sich bereits wieder geändert und für Anleger ist da auch hier die Situation noch einmal interessanter geworden, denn die Inflation wie auch die Inflationserwartungen sind beide weiter gefallen, während die Renditen, also die Nominalrenditen muss man der Vollständigkeit halber sagen, sind sogar noch ein kleines Stück nach oben gegangen. Also für einen Anleger in Summe eine interessante Entwicklung. Und ja, die Notenbanken, die hast du angesprochen, die sind natürlich aktuell gar nicht zu beneiden, denn mit zu vielen Zinsschritten schaden sie natürlich der Konjunktur, das wissen sie auch. Dennoch muss man sagen, die jüngsten veröffentlichten Inflationsdaten, die zeigen weiter eher nach unten und weitere Zinserhöhungen rücken damit eher in weitere Ferne, auch wenn die Notenbanken im tendenziellen Umfeld wahrscheinlich eher ein bisschen übererfüllen werden, also eher einen Zinsschritt zu viel als einen zu wenig durchführen werden, muss man das doch so feststellen. Ob die Inflation dann in 5 Jahren tatsächlich nur noch bei 2,5% per anno in dieser Größenordnung gelegen haben wird, das werden wir dann sehen. Aber wir positionieren uns in der Vermögensverwaltung immer noch mit einer Beimischung von inflationsgeschützten Anleihen, wenn auch der Anteil dieser Papiere zuletzt deutlich geringer geworden ist.
Du hast gerade Anleihen angesprochen. Was bedeuten diese Entwicklungen generell für die Asset-Klasse Anleihen?
Naja, die Vergangenheit zeigt nun einmal, wenn die Konjunktur einbricht, dann sind lange laufende Nominalanleihen das beste Mittel zum Veranlagen. Wenn aber die Inflation hartnäckig bleibt, dann sind eher kurze Laufzeiten gefragt und auch inflationsgeschützte Anleihen. Ja, wir haben in unseren Portfolios die Laufzeiten in den letzten Monaten oder im Laufe des Jahres schon deutlich verlängert, denn wir rechnen, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht mehr mit weiteren dramatischen Zinssteigerungen der Notenbanken und auch nicht am langen Ende der Zinskurve. Und wir möchten uns diese mittlerweile viel höheren Niveaus für eine längere Zeit einlocken. Andererseits haben wir aber, wie ich schon zuvor auch gesagt habe, immer noch einen kleineren Teil Inflation-Linker, inflationsgeschützte Anleihen in unseren Portfolios, weil sie einfach aus einer Bewertungssicht für uns immer noch interessant sind.
Du hast gesagt, gerade einlocken bei dem Thema Niveaus für längere Zeit einlocken, das heißt sichern, kann man das so übersetzen?
Genau, das kann man so übersetzen. Wenn man anstelle im Geldmarkt zu veranlagen in eine längere Anleihenlaufzeit investiert, dann hat man sich die heutige Rendite im Falle einer Endfälligkeitsbetrachtung gesichert.
Geldmarkt ist auch ein gutes Stichwort, denn immerhin winken Sparerinnen und Sparern wieder einige Prozentpunkte für klassische Einlagen. Was ist davon zu halten von Veranlagungen auf dem Geldmarkt?
Ja, das stimmt. Wir sehen tatsächlich mittlerweile wieder höhere Zinsniveaus am Geldmarkt. Man muss aber dazu sagen, ob diese Veranlagung aus heutiger Sicht interessant sein wird, das hängt dann tatsächlich fast ausschließlich vom Zinspfad der Notenbanken ab. Denn wenn diese die Inflation schneller als gedacht wieder unter Kontrolle oder in den Griff bekommen, dann werden sie wohl keine konjunkturellen Dellen riskieren und werden den Leitzins dann hinten hinaus sozusagen auch schneller wieder nach unten schrauben. Und in so einem Fall sind natürlich dann Anlegerinnen und Anleger besser beraten, sich das höhere Zinsniveau über einen längeren Zeitraum auch zu sichern.
Ja, um nochmal auf das Thema Anleihen kurz zu kommen. Im vergangenen Jahr haben wir ja gesehen, dass die Anleihenkurse aufgrund der sehr rasch steigenden Zinsen gesunken sind. Gleichzeitig ist auch richtig, dass die Aktienmärkte stark nach unten korrigiert haben. Eine Situation auf den Finanzmärkten, die viele Anlegerinnen und Anleger durchaus verwundert haben dürfte. Sind die altbekannten Marktmechanismen nicht mehr intakt?
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Also wir kennen dieses Aufheben der negativen Korrelationen, wie man in unserem Fachsprech so sagt, also anders formuliert, diesen Gleichlauf der Segmente, das kennen wir schon seit vielen Jahren. Eine der Ursachen war natürlich die Geldschwemme, die die Notenbanken nach der Lehman-Finanzkrise in Gang gesetzt haben. Und diese stark erhöhte Liquidität floss natürlich in die Kapitalmärkte und schwemmte alle Anlageklassen, sei es jetzt Aktienveranlagungen, sei es Anleihenveranlagungen, sei es Immobilien, schwemmte alles im Gleichklang nach oben und wird jetzt nun diese Liquidität nach und nach wieder zurückgezogen, aus dem System herausgenommen, dann bewegen sich natürlich auch einige Anlageklassen im Gleichschritt in die Gegenrichtung. Sowas haben wir letztes Jahr gesehen, als sowohl die Aktienmärkte als auch die Anleihenmärkte fast im Gleichschritt verloren haben. Fest steht aber, dass wir mittlerweile wieder ein deutlich höheres Zinsniveau haben und dass in diesem Umfeld jetzt auch Anleihen wieder ein großes Stück ihrer alten Pufferfunktion gegen Aktienverluste zurückgewonnen haben. Also gemischte Portfolios sind heute wieder deutlich interessanter, weil sie einfach resilienter gegen Kursrückschläge sind, als das noch vor wenigen Quartalen der Fall war.
Ja, tatsächlich. Also die Anleihen waren ja früher sozusagen der beruhigende Ankerpunkt im Portfolio und sollten für Stabilität sorgen. Und offenbar ist diese Funktion wieder zurück, beziehungsweise der Anker ein neues Mal geworfen. Kommen wir jetzt aber zu den Aktienmärkten, die sich zuletzt sehr unterschiedlich entwickelt haben. In Nordamerika läuft es deutlich besser als in Europa und letzteres entwickelt sich besser als viele Schwellenländer, vor allem besser als China. Worauf ist das zurückzuführen?
Ja, die USA, die sind nun einmal der entwickelste Aktienmarkt der Welt. Also wenn man sich einen globalen Index anschaut, beispielsweise machen die USA mehr als die Hälfte dieses Index aus. Auch neue Technologien werden eben in speziellen Zentren wie im Silicon Valley entwickelt und zum kommerziellen Erfolg geführt von den großen Aktiengesellschaften. Und ja, gerade heuer war wieder mal ein Jahr, in dem Technologie der absolute Trumpf war. Vieles, was mit künstlicher Intelligenz verbunden war, also man spricht da von KI als Abkürzung für künstliche Intelligenz oder auch von AI, für Artificial Intelligence, also der amerikanische, englische Begriff. Also alles, was in Verbindung mit diesen neuen Technologien gebracht wurde, das strebte in lichte Höhen. Während so der klassische Aktienmarkt, der klassische Dow Jones Industrial Index, der Name verrät ja bereits, wofür dieser Index steht, dieser Markt blieb relativ deutlich zurück. Das merkt man natürlich auch am europäischen Markt. Der europäische Aktienmarkt ist tendenziell eher ein value-lastiger Aktienmarkt. Der ist ebenfalls in diesem Umfeld hinter diesen High-Flyern zurückgeblieben, genauso wie China. In China gibt es natürlich ein paar eigene Probleme mit diesen Immobilienmarktbewertungen, die dort zu Problemen führen. Mittlerweile auch das Wachstum ist in China relativ schwach geworden. Und auch der jüngste Trend zur Deglobalisierung, der schüttet natürlich ein bisschen Sand ins Getriebe Chinas, auch wenn diese Entwicklung natürlich mehreren Ländern schadet.
Ja, vielleicht an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit dem Thema China werden wir uns aus Anlegersicht in einer der nächsten Ausgabe von Mehrvermögen intensiver beschäftigen. Und bevor wir zum Thema Highflyer-Aktien bzw. in den Technologieaktien kommen, lass uns vielleicht noch einen kurzen Rückblick machen bzw. einen kurzen Blick auf die Zinssituation, die ja auch auf der Seite der Finanzierungskosten für Unternehmen einige Auswirkungen hat. Aus dem Kapitalmarktausblick ist zu entnehmen, dass europäische Hochzinsschuldner heute im Durchschnitt bereits über 8% an Zinsen bezahlen müssen. Vor 2 Jahren lag der Wert noch bei 3%. Im 10-jährigen Durchschnitt lag er unter 5%. Worauf ist in diesem Umfeld bei der Titelauswahl deiner Meinung nach besonders zu achten?
Ja, wir sprechen da über ein sehr spezielles Segment. Wenn sich Anleger in dieses Segment der schlechten Schuldner vorwagt, dann sollte er neben vielen anderen Dingen einmal im jetzigen Umfeld jedenfalls auch die Finanzierungsstruktur solcher Emittenten genau im Blick haben. Also er sollte prüfen, muss ein Unternehmen seine bestehenden Schulden bald zu den aktuell sehr hohen Zinsniveaus refinanzieren oder sind die Außenstände, also die emittierten Anleihen, längerfristig gebunden? Und sind sie auch mit variablen Zinsen oder mit einem Fixzins gebunden? Außerdem sollte ein Anleger natürlich prüfen, ob ein Unternehmen die aktuell sehr hohen Preise in seinen Produkten oder in ihren Produkten auch an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben kann. Also ist das Unternehmen ein Unternehmen, das den Preis bestimmen kann oder ist es ein Preisnehmer? Und naturgemäß finden sich im Hochzinssegment nicht gerade die besten Schuldner, das erklärt schon der Name alleine. Deshalb sind wir gerade in dieser schwierigen konjunkturellen und inflationären Situation in der Position, dass wir eher Abstand halten von solchen Investments und nicht dazu raten.
Du hast von der sogenannten Preisfestsetzungsmacht der Unternehmen gesprochen, auf die wir hier im Qualitätssegment auch ganz stark setzen. Ja, das Thema Hochzinsanleihen, da passen die Tech-Highflyer ganz gut dazu. Und derartige Positionierungen meiden wir auch in der Schöller Bank Vermögensverwaltung. Warum lässt man diese offensichtlich guten Performer außen vor? Und was sollten Anlegerinnen und Anleger tun, um diese Technologiewerte von klassischen IT-Firmen zu differenzieren?
Naja, wie so oft geht es auch hier um einerseits um Fantasie und um andererseits um Bewertung. Also man muss natürlich einmal feststellen, ist der Preis eines Unternehmens ausschließlich eine abgezinste Zukunftsfantasie, so halten wir so ein Unternehmen schwer zu analysieren. Notiert ein Unternehmen beispielsweise mit niedrigen Gewinnen heute noch zu sehr hohen KGVs, so mahnt das zur Vorsicht, denn wenn die Zinsen steigen oder weiter hoch bleiben, dann kann beides sehr rasch zu einem Problem werden.
Ja, Felix, vielleicht möchtest du für unsere nicht so börsenerfahrenen Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, was unter KGVs zu verstehen ist und warum diese höheren KGVs durchaus Probleme bereiten können bei Unternehmen mit niedrigen Gewinnen.
Ja, natürlich. KGV steht für das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist eine einfache oder wahrscheinlich die einfachste Bewertungskennzahl bei Aktienveranlagungen und dabei wird einfach der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum aktuellen Kurs gesetzt und die Aussage ist relativ einfach, ein KGV von 15 beispielsweise bedeutet, dass der Aktienkauf mit den laufenden Gewinnen, wenn diese gleich bleiben sollten, in 15 Jahren wieder verdient werden kann. Und die Höhe des KGVs ist natürlich branchenabhängig unterschiedlich und hängt natürlich auf der anderen Seite auch vom allgemeinen Umfeld, vom Zinsniveau und anderen Dingen ab. Und ja, junge Unternehmen, die gerade erst in die Gewinnphase gekommen sind, die weisen oft extrem hohe KGVs aus und ein Anleger lässt sich damit eben auf eine reine Fantasie ein, dass die Gewinne in Zukunft deutlich höher ausfallen werden, als sie aktuell feststellbar sind.
Einige Fantasie ist ja auch in dem Thema künstliche Intelligenz bzw. Artificial Intelligence, wie du es schon erwähnt hast, Stichwort ChatGPT. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das natürlich selbst schon entsprechend mitbekommen haben und antizipiert haben. Auch in der Anlagewelt schlägt dieses Thema ja sehr große Wellen. Was ist davon aus Anlegersicht zu halten? Und gibt es Parallelen zu den Entwicklungen Anfang der Jahrtausendwende, Stichwort Dotcom-Blase?
Ja, momentan ist wirklich alles, was im Tech-Segment etwas auf sich hält, mit AI verknüpft, mit künstlicher Intelligenz und das erinnert tatsächlich ein bisschen an die Jahrtausendwende, an die wir uns ja noch sehr gut erinnern können, als einige Börsensegmente sogar entstanden, die sich mit der damals neuen Internettechnologie befassten. Ja, aus diesen Marktsegmenten sind heute wenige marktbestimmende Unternehmen übrig geblieben. Wir kennen die Namen, alle klingende Namen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Großteil dieser Segmente ist von der Bildfläche verschwunden und die gesamte Geschichte, die wiederholt sich zwar normalerweise nicht, aber sie reimt sich oft und das sollte man in dieser Analogie vielleicht ein bisschen im Kopf behalten.
Ja, einen Reim auf Investments machen, das ist ja durchaus die Stärke und Kernkompetenz der Schöller Bank. In diesem Sinne möchte ich jetzt noch kurz zu einem anderen Thema kommen. Einer unserer Kollegen, nämlich Alexander Adrian, hat jüngst in einem Analysebrief die Börsenweisheit Sell in May and Go Away, but remember to come back in September anhand der Performance des S&P 500 Aktienindex der vergangenen 20 Jahre analysiert. Wie das Ergebnis der Analyse gezeigt hat, ist nicht jede alte Börsenweisheit heute auch noch aktuell, denn bereits ein paar verpasste starke Handelstage an der Börse reichen aus, um einen signifikanten, in diesem Fall negativen Unterschied im Anlageergebnis zu sehen. Welche Börsenweisheit gilt deiner Meinung nach heute noch und sollte von Anlegerinnen und Anlegern beachtet werden?
Ja, diese Börseweisheiten, die begleiten uns natürlich unser gesamtes Berufsleben lang. Sie klingen sehr griffig, catchy, aber ich denke, wichtiger als die wohlklingenden Weisheiten ist das tägliche handwerkliche Arbeiten beim Investieren. Das macht dann tatsächlich den Unterschied. Also es ist notwendig und wichtig, eine fundamentale Analyse von Unternehmen, von Anlagechancen vorzunehmen. Es ist wichtig, einen strengen Investmentprozess zu haben und diesen auch wirklich einzuhalten. Das ist eine Weisheit, die beim Investieren weiterführt als eine schnell formulierte Börseweisheit. Ein weiterer Punkt ist auch, dass die Masse oft emotionsgetrieben ist und man trifft zumeist gute Entscheidungen, wenn man nicht mit dieser Masse im Gleichschritt beim Investieren unterwegs ist, sondern wenn man kritisch hinterfragt, wie Emotionen gerade aussehen und ob es Sinn macht, sich darauf einzulassen.
Felix, zum Abschluss noch eine persönliche Frage an dich. Ich weiß, dass du in deiner Freizeit in einer Rockband spielst. Was kannst du von diesen speziellen Fähigkeiten, die es dafür braucht, auch in deinem Job als Asset Manager der Schöller Bank Vermögensverwaltung einbringen? Insbesondere, wenn das Börsegeschehen wieder einmal sehr turbulent wird.
Ja, das stimmt. Aktive Musik begleitet mich schon sehr lange in meinem Leben und von meinem Hobby der Musik weiß ich, es ist eine harte Schule. Gerade wenn Unterhaltung sehr einfach und sehr intuitiv aussieht, dann steckt aber zumeist sehr viel harte Arbeit dahinter. Gerade Künstler, die es schaffen, mit scheinbar sehr einfachen Songs und mit scheinbar sehr intuitiven Performances sowohl Musiker als auch Laien zu beeindrucken, die sind dann oft in Wahrheit Workaholics und richtige Control-Freaks, die alles in der Hand haben müssen. Man sieht dann als Konsument oft lediglich die Spitze des Eisbergs und denkt sich vielleicht, naja, der hat Glück gehabt, mit so einem einfachen Song so viel Erfolg einzufahren. Aber da sieht man wieder, wie bei den Börseregeln, also der einfache Weg ist da zumeist nicht der zielführende. Und ja, ein weiterer Punkt, der immer wieder auffällt, ist der Punkt, dass viele sehr stark auf das Material fokussieren. Also natürlich ist ein vernünftiges Material bei der Produktion von Musik immer die Grundvoraussetzung. Aber dennoch muss man sagen, 90% oder mehr wahrscheinlich spielen sich in den Fingern ab, spielen sich in der Technik ab, spielen sich im Feeling von Künstlern, von Musikern ab. Ja, das ist meines Erachtens auch in vielen anderen Lebensbereichen so. Also der Inhalt und die Passion sind zumeist wichtiger als die äußere Form.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Felix, für das gute Feeling während dieses Gesprächs und die spannenden Einblicke und vor allem Ausblicke in das letzte Anlagequartal des heurigen Jahres. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke, Markus, hat mir auch Spaß gemacht, über diese Themen zu sprechen.
Damit sage ich vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, dass Ihnen diese zweite Ausgabe von Mehr Vermögen gefallen hat. Bleiben Sie weiter dran bei unseren spannenden Themen und Gesprächen mit unseren Expertinnen und Experten. Wir haben noch viel vor. Diesen Podcast können Sie ab sofort übrigens auch über alle gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Spotify oder Amazon Music hören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine Ausgabe zu verpassen. Wir freuen uns auch auf Feedback und Ihre Anregungen unter presse@schoellerbank.at. Bis zum nächsten Mal und vermögen Sie mehr.